Highlight. Sowas gab es noch nie. Diese beiden Brüder, die Wright-Brüder, haben es geschafft, ein Fluggerät zu entwickeln, das motorisiert war. Und am 17. Dezember 1903 haben sie es zum ersten Mal geschafft, als erste Menschen zu fliegen. 12 Sekunden, aber hey, immerhin, sie haben es geschafft. Und im Laufe des Jahres hat sich das immer weiterentwickelt, bis es dann so aussah wie hier. Sie brauchten Unterstützung, ich weiß nicht, ob man es erkennen konnte. Damals gab es ja noch kein HD, deshalb ist das Video auch nicht so gut. Aber sie haben extra ein schweres Gewicht erstmal hochgezogen, das Seil am Flugzeug befestigt, es dann runterfallen lassen, damit das Flugzeug diesen Anschub bekommt und der Motor dann anfangen kann, das Flugzeug zu tragen. Also es war eine ganz andere Welt, aber sie haben es geschafft. Sie haben es geschafft zu fliegen. Und ich habe mich gefragt, warum haben diese beiden Brüder geschafft, was sonst kein anderer Mensch vor ihnen geschafft hat? Natürlich kann man sagen, die Zeit war reif, die technischen Mittel waren da, das stimmt auf jeden Fall. Aber die Zeit war genauso für viele andere Menschen in ihrer Generation reif. Aber diese beiden haben es geschafft, weil sie eine Vision vom Fliegen hatten. Es war ganz tief in ihnen drin, dass der Mensch fliegt. In ihrem Bild der Zukunft gehörte das Fliegen zur Realität. Sie wussten, das kann sein und wir werden es schaffen. Sie haben alles dran gesetzt, ihre Energie, ihre Fähigkeiten, ihr Geld und haben versucht, so eine Flugmaschine zu bauen. Unzählige Stunden in die Entwicklung investiert und es dann tatsächlich 1903 geschafft. Als Gemeinde beschäftigen wir uns auch seit einiger Zeit mit einer Vision für uns ganz konkret als FEG Heidelberg. Heute und den ganzen März hindurch werden wir uns in den Predigten mit unserer Vision befassen. Heute machen wir den Start und es geht allgemein um den Gedanken der Vision. Was ist überhaupt der Sinn dahinter? Macht das überhaupt Sinn, als Gemeinde eine Vision zu haben? Lohnt es sich, darüber nachzudenken? Und ich glaube und bin persönlich davon überzeugt, dass es total viel Sinn macht, eine gemeinsame Vision zu haben, ein Ziel, auf das wir alle hinsteuern, für das wir uns gerne investieren, für das wir alles einsetzen, was uns an Möglichkeiten geboten ist. Die Brüder Wright hatten so ein Ziel. Sie hatten diese Vision, für die sie alles aufgegeben haben, alles investiert haben, um das zu realisieren. Aber man könnte auch genauso noch viele andere Menschen aufzählen, die so eine Vision hatten. Henry Ford zum Beispiel mit dem Automobil. William Wilberforce mit der Abschaffung der Sklaverei. Martin Luther King mit der Gleichstellung aller Menschen. Und so könnte man die Liste beliebig erweitern und Menschen anführen, die eine Vision hatten, die sie so stark getrieben und motiviert und begeistert hat, dass sie Unmenschliches auf die Beine gestellt haben. Dass sie etwas geschafft haben, was wir als Menschen mit unserer eigenen Kraft und mit unseren Fähigkeiten eigentlich gar nicht erreichen können. Aber all diese Menschen haben es geschafft, weil sie einen Wunsch, ein Ziel, eine Vision in sich trugen, für die sie alles eingesetzt haben. Und darf ich euch was verraten? Dass du und ich heute Morgen hier sind, ist auch auf so eine unmenschliche Vision zurückzuführen. Wir können sie im Neuen Testament nachlesen und sie stammt von Jesus selbst. Wir lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Das ist die Vision, die Jesus am Ende seines Lebens an seine Jünger, an seine engsten Freunde und Mitarbeiter weitergegeben hat. Eine Vision, die damals für die Jünger unmöglich erschienen muss, weil wie sollen wir das schaffen? Wir sind hier diese paar Hansen in Jerusalem und Jesus sagt uns, wir werden die ganze Welt erreichen. Wir werden Zeugen auf dieser ganzen uns bekannten Erde sein. Aber Jesus hat es weitergegeben und weil ganz viele Menschen in der Kirchengeschichte diese Vision zu ihrer Vision gemacht haben, sitzen du und ich heute hier. weil Menschen aufgestanden sind und bis nach Deutschland oder wie es damals auch geheißen haben mag, gekommen sind und bezeugt haben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, sind wir heute hier. Deshalb sind wir Teil des sogenannten christlichen Abendlands. Unsere Kultur, unsere Errungenschaften sind geprägt durch den christlichen Glauben, auch wenn man das heute im Alltag gar nicht mehr mitbekommt. Es ist aber interessant zu beobachten, wenn wir an die Anfänge unseres Glaubens, unserer Kirche zurückgehen. Es ist interessant zu sehen, wie die einzelnen Akteure damals diese Vision, die ganz allgemein formuliert wurde von Jesus, zu ihrer Vision gemacht haben. Und das können wir nachlesen in der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist das Buch in der Bibel, das über die ersten Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung berichtet. Und da können wir sehen, wie die einzelnen Menschen mit dieser Vision umgegangen sind. Und deshalb werden wir gleich einige Passagen aus dieser Apostelgeschichte hören. Wir werden sie nicht gemeinsam lesen, weil sie etwas länger sind. Lehnt euch gleich zurück, wenn es immer wieder soweit ist. Hört einfach auf den Text und nehmt das auf, was das Neue Testament über diese Zeit berichtet. Die Hauptperson, der wichtigste Charakter am Anfang dieser Geschichte, heißt Petrus. Petrus, einer der impulsiveren Jünger, der vorausgegangen ist, der wortstark war, der das Sprachrohr der Jünger geworden ist, hat immer wieder am Anfang der Apostelgeschichte, am Anfang der Gemeinde öffentlich gepredigt und Wunder gewirkt. Und der Inhalt seiner Predigt, das finde ich ganz interessant, hat ein wiederkehrendes Element, das seine Predigten und die Predigten damals generell ausgezeichnet haben. Und dieses Thema zieht sich durch alle Predigten hindurch. Lasst uns zuerst auf Apostelgeschichte 2 ab Vers 32 hören.
Ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir sind alle Zeugen dafür. Er ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen und das ist es, was ihr hier seht und hört. Dass es nicht David war, der in den Himmel hinaufgenommen wurde, zeigt auch der folgende Ausspruch, den er selbst gemacht hat. Der Herr sagte zu meinem Herrn, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe. Es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen. Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen.
Petrus ist begeistert von der Auferstehung Jesu. Er ist so motiviert davon, dass er jetzt weiß, Jesus ist nicht tot. Er ist auferstanden und ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, wie er in den Himmel aufgenommen wurde. Und jetzt ist er Feuer und Flamme für diese Botschaft, für diesen Herrn, für diesen Mann. Und er verkündigt diesen auferstandenen Retter und zieht durch die ganze Stadt, durch Jerusalem und verkündigt an allen Ecken genau diesen auferstandenen Jesus. Das sehen wir auch im nächsten Text, Apostelgeschichte 3, die Verse 12 bis 20.
Da nahm Petrus die Gelegenheit wahr, wandte sich an die Menge und sagte, ihr Leute von Israel, warum seid ihr so überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann? Warum staunt ihr uns an, als hätten wir das mit unserer eigenen Kraft und unserer Frömmigkeit zustande gebracht? Nein, der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat auf diese Weise die Macht und Herrlichkeit sichtbar werden lassen, die er seinem Diener Jesus verliehen hat. Ihr habt diesen Jesus an Pilatus ausgeliefert und habt auch dann noch auf seiner Verurteilung bestanden, als Pilatus entschied, ihn freizulassen. Ihr habt euch vom Heiligen und Gerechten losgesagt und habt die Freigabe eines Mörders verlangt. Ihr habt den getötet, der von dem alles Leben kommt. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt, Dafür sind wir Zeugen. Und jetzt ist der Mann, den ihr hier seht und den ihr alle kennt, durch sein Vertrauen auf den Namen Jesu und durch die Macht dieses Namens von seiner Lähmung geheilt worden. Der Glaube, den Jesus in ihm geweckt hat, hat ihn vollständig gesund gemacht. Das könnt ihr alle bezeugen. Nun, Geschwister, ich bin überzeugt, dass ihr nicht wirklich wusstet, was ihr getan habt, als ihr Jesus habt töten lassen. Und eure führenden Männer wussten es ebenso wenig. Gott hatte durch alle Propheten angekündigt, dass der Messias, den er senden würde, leiden und sterben müsse. Diese Voraussagen hat er durch das, was geschehen ist, in Erfüllung gehen lassen. Kehrt jetzt also um und wendet euch ihm, dem Herrn, zu, damit er die Schuld auslöscht, die ihr durch eure Verfehlungen auf euch geladen habt. Dann wird die ersehnte Zeit der Ruhe anbrechen lassen und wird euch den senden, den er zu eurem Retter bestimmt hat, Jesus, den Messias.
Hier sehen wir wieder, Petrus hält eine öffentliche Predigt im Tempel. Er hat vorher einen Mann geheilt und die ganze Menge im Tempel ist erstaunt und er erklärt, hey, diesen Mann habe nicht ich mit meiner Kraft gesund gemacht, sondern es ist der auferstandene Jesus, den ihr gekreuzigt habt, der jetzt aber nicht mehr tot ist. Und er fängt wieder an, diese Predigt mit dem Thema zu halten. Also wir sehen, sein Hauptthema in den Predigten ist die Auferstehung Jesu und die Folgen dieser Auferstehung für das eigene und persönliche Leben. Und wie macht jetzt Petrus diese Vision Jesu zu seiner eigenen? Indem er Zeuge in Jerusalem ist. Er hat sich mit den Jüngern diese Stadt ausgepickt und ist dort aktiv. Sie verkünden an dieser Stelle Jesus als den auferstandenen Messias und erfüllen so ein Stück dieser Vision. Schauen wir auf eine andere Gruppe. Hier ist die ganze Gemeinde. Durch die Predigten der ersten Jünger entstehen Gemeinden. Die Menschen, die die Predigten hören, das haben wir gerade auch gelesen, sind in ihrem Herzen betroffen. Sie sind berührt von dem, was die Jünger dort sagen und merken, hey, da muss sich was ändern. Sie glauben der Botschaft, lassen sich taufen zum Zeichen dafür, dass sie sagen, jetzt ändert sich etwas grundlegend in meinem Leben. Und diese Veränderung soll weitergehen von heute an. Und wie diese junge Gemeinde, diese ersten Christen, die ganz schnell auf 5000 Leute angewachsen ist, gelebt hat, das können wir auch in der Apostelgeschichte sehen. Wir hören auf Apostelgeschichte 2 ab Vers 42.
Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht von Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde.
Haben wir verstanden, was da beschrieben wird über diese erste Gemeinde? Ich bin total berührt von dem Geist, der damals geherrscht haben muss. Die Leute, die noch nicht Teil dieser Gemeinde waren, die haben es einfach wahrgenommen dadurch, dass sie beobachtet haben. Sie haben sie gesehen, wie sie im Tempel zusammen waren, wie sie in irgendwelchen Privathäusern zusammen waren und alles miteinander geteilt haben. Sie haben zusammen gegessen, sie haben zusammen ihren Besitz geteilt. Dort, wo jemand zu wenig hatte, hat jemand anders etwas gegeben, damit es mehr war. Und ich finde diese Beschreibung total prägend. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Ist das Nicht eine Beschreibung von Gemeinde, die unsere Herzen höher schlagen lässt. Genau das wünsche ich mir. Genau das wünsche ich mir. Und wie sehen wir, dass diese erste Gemeinde die Vision Jesu ausgelebt hat? Was war ihr Anteil an diesem großen Ziel, an diesem großen Auftrag, den Jesus ihnen hinterlassen hat? Sie lebten einfach ihren Glauben in der Öffentlichkeit aus. Das, was sie innerlich berührt hatte, versteckten sie nicht, sondern präsentierten es, feierten einfach in der Öffentlichkeit gemeinsam ihren Glauben. Und die Menschen in ihrem Umfeld haben es gesehen und waren erstaunt. Sie wurden neugierig und kamen dazu und wurden genauso betroffen gemacht von der Predigt wie bei den anderen Menschen. Und sie schließen sich diesem neuen Glauben, dieser neuen Gemeinschaft an und werden Teil davon. Einige Jahre später, nach diesen ersten Ereignissen in Jerusalem, tritt ein gewisser Paulus auf die Bildfläche. Er erscheint und zieht mit seinem Freund Barnabas los und sie beschränken sich jetzt nicht auf Jerusalem oder Israel, sondern sie haben den Auftrag, dass sie die Synagogen in den ganzen Ländern drumherum besuchen sollen. So machen sie sich also auf, nehmen die beschwerliche Reise damals natürlich noch ohne Flugzeug auf und fahren Inseln ab, fahren Orte ab, die Städte der damaligen Zeit und besuchen die Synagogen, die es in diesen Orten gab. Interessant ist aber, dass die Menschen, die Juden, die sich in diesen Synagogen trafen, irgendwie nicht so offen waren für diese Botschaft, die Paulus und Barnabas brachten. Denn auch sie verkündigten in diesen Synagogen den auferstandenen Jesus. Auch bei ihnen ist dieses Thema da. Sie verkündigen Jesus als den auferstandenen Retter. Und die Juden, die das hören, sind erstmal interessiert, aber wenn sie dann merken, dass dieser Paulus und der Barnabas Zulauf bekommen, die Juden wollen denen allen zuhören und nicht mehr den Leitern der Synagoge, treten diese Leiter immer auf und verdrängen Paulus und Barnabas aus der Synagoge und aus der Stadt. Und da wird dann ganz schnell deutlich, was der Anteil von Paulus ist an dieser Vision. Er hat auch einen besonderen Auftrag bekommen, der diese Vision erfüllt, aber wiederum einen Teil davon. Das können wir lesen in Apostelgeschichte 13, Abvers 45.
Als diejenigen Juden, die vom Evangelium nichts wissen wollten, die Menschenmassen sahen, packte sie der Neid und sie beschimpften Paulus und widersprachen ihm bei allem, was er sagte. Schließlich erklärten Paulus und Barnabas frei und offen: Zuerst musste die Botschaft Gottes euch verkündet werden, doch ihr weist sie zurück und zeigt damit, dass ihr nicht würdig seid, das ewige Leben zu bekommen. Deshalb wenden wir uns jetzt an die Nichtjuden. Wir erfüllen damit den Auftrag, den der Herr uns gegeben hat. Er hat gesagt: Ich habe dich zu einem Licht für alle Völker gemacht. Du sollst das Heil bis in die entferntesten Gegenden der Erde bringen. Als die Nichtjuden das hörten, brachen sie in Jubel aus und priesen den Herrn für diese Botschaft. Alle, die dazu bestimmt waren, das ewige Leben zu erhalten, kamen zum Glauben.
Paulus zieht also los, wie gerade gehört, und verkündigt den Juden das Evangelium, verkündigt den Juden den auferstandenen Jesus. Aber sie lehnen ihn ab und Paulus merkt, so jetzt hat ein neues Stündlein geschlagen. Weil ihr Juden diese Botschaft von Jesus ablehnt, wende ich mich jetzt auch weg von euch hin zu all den Nichtjuden, die in unserem Land, im ganzen Römischen Reich leben. Und er verkündigt jetzt diesen Nichtjuden die Botschaft von Jesus. Und so sehen wir, dass jetzt das passiert, was am Ende der Vision von Jesus steht. Dass nämlich über die Grenzen von Jerusalem und Judäa und Israel hinaus bezeugt wird, dass Jesus der Retter der ganzen Welt ist. Paulus macht das als erster zu seiner Vision, über die Landesgrenzen hinaus Jesus zu verkündigen. Und dabei konzentriert er sich dann auf die Nichtjuden. Etwas ganz Besonderes. Aber wir sehen, er nimmt auch diese Vision, macht sie zu seiner und findet den Teil, für den er auserwählt ist, für den er befähigt ist, für den er vorbereitet ist, auf den er auch persönlich Lust hat. Das sehen wir an anderen Stellen in seinen Briefen. Das ist genau das, wofür sein Herz schlägt. Und deshalb macht er diesen Teil der großen Vision Jesu zu seiner eigenen. Alle diese Leute, Petrus, die Gemeinde in Jerusalem, Paulus, haben die große Vision Jesu aufgegriffen und einen Teil davon für sich herausgesucht und diese Vision umgesetzt. Und das finde ich so interessant. Und wenn man guckt, welchen Teil haben sie sich ausgepickt, das hatte ich gerade schon gesagt, sind sie da eigentlich ganz vernünftig vorgegangen. Sie haben einfach das in Angriff genommen, was bei ihnen quasi vor den Füßen lag. Das, was in ihren Möglichkeiten stand und dort, wo sie gerade waren. Für die einen war es Jerusalem, für die anderen war es einfach die Nachbarschaft um ihr eigenes Haus herum. Für Paulus war es viel größer, für ihn war es das Römische Reich. Aber er hatte die Fähigkeiten dazu, er war ausgebildet und konnte das. Und Gott hat ihn berufen und gesagt, hey, das ist dein Auftrag, tu das. Und so hat jeder einen Teil dieser großen Vision zu seiner eigenen gemacht. Und genau an dieser Stelle kommen wir jetzt ins Spiel. Wir als FEG Heidelberg stehen quasi vor genau der gleichen Frage wie all diese Leute. Was ist unser Bereich? Welchen Teil dieser großen Vision können wir herauspicken, um diese Vision zu unserer zu machen? Und darum soll es in den nächsten Wochen gehen, dass wir genau diese Vision, die wir in einem längeren Prozess entwickelt haben, auf uns als Gemeinde übertragen und sie zu unserer ganz persönlichen Vision als FEG Heidelberg machen. Und diejenigen, die beim Mitarbeiterfest dabei waren oder bei der Zukunftswerkstatt vor etwas mehr als einer Woche, die haben diesen Satz schon gehört, den wir zusammen entwickelt haben. Nach der Zukunftswerkstatt, wo es ja aber auch nochmal ein breites Feedback gab zu dem Satz, wie er bis dahin war, haben wir etwas daran gearbeitet und der Satz lautet nun so. Gemeinsam geistlich stark werden und Menschen zu Nachfolgern Jesu machen. Gemeinsam geistlich stark werden und Menschen zu Nachfolgern Jesu machen. Der hintere Teil dieses Satzes greift ganz allgemein die große Vision Jesu auf, nämlich Menschen zu Nachfolgern zu machen, Zeugen zu sein, dort wo wir sind, damit andere Menschen anfangen, Jesus nachzufolgen. Wir wollen aber auf der anderen Seite nicht nur nach außen wirken, sondern auch nach innen, in die Gemeinde hinein und gemeinsam geistlich stark werden. Es hilft nichts, immer nur nach außen zu schauen und die ganze Zeit aktiv zu sein, sondern wir müssen uns auch im Blick behalten, unseren geistlichen Haushalt, wenn ich das mal so nennen darf, und für unsere eigene geistliche Kraft sorgen. Und deshalb ist das die andere Seite dieser Vision. Und diese beiden Ziele, geistlich stark zu werden und Menschen zu Nachfolgern Jesu zu machen, wollen wir nicht als viele Einzelkämpfer erledigen, sondern gemeinsam dieses Ziel verfolgen, gemeinsam dieser Vision auf der Spur sein. Um die einzelnen Elemente dieser Vision, wie gesagt, wird es in den nächsten Wochen am Sonntag in der Predigt gehen. Wir wollen uns nächsten Sonntag damit befassen, was es eigentlich bedeutet, geistlich stark zu sein. Wovon redet das Neue Testament, wenn es von geistlicher Kraft oder geistlicher Stärke spricht? Und wie schafft man das? Wie erreicht man das? Ist das überhaupt möglich, dass wir es machen können? An dem darauffolgenden Sonntag wollen wir uns überlegen, wie wir als Gemeinde heute im 21. Jahrhundert noch andere Menschen mit dem Evangelium erreichen können. Leute in unserem Umfeld, am Arbeitsplatz oder wo auch immer wir uns bewegen, die bis jetzt noch gar nichts mit Glaube oder Kirche am Hut haben. Können wir sie überhaupt noch irgendwie für die Botschaft des Evangeliums bewegen? Geht das heute noch? Darum geht es dann. Und am Ende wollen wir uns dann ganz konkret die Frage stellen, was ist mein persönlicher Teil von dieser Vision? Wie kann ich mich unter dieses Dach der Vision stellen, so wie wir es im Neuen Testament bei all den anderen gelesen haben? Jeder hat sich einen Teil der großen Vision herausgepickt und es zu seiner Vision gemacht und sich dafür investiert. Das ist unser Traum, dass wir das schaffen, dass wir gemeinsam unterwegs sind und diese Vision in Erfüllung gehen lassen mit unserem Gott zusammen. Und der aufmerksame Zuhörer oder Leser hat jetzt gemerkt, in dem Satz steckt Gott gar nicht drin. Da wird Gott mit keinem Wort erwähnt. Aber mal ganz salopp gesagt, da es ganze Bibelbücher gibt, wo Gott nicht erwähnt wird, sind wir eigentlich in guter Gemeinschaft. Aber das war nicht der Grund, warum wir Gott nicht explizit in den Satz hineingeschrieben haben. Wir gehen ganz im Gegenteil davon aus und uns ist total bewusst, dass ohne unseren Gott, ohne seinen Geist, wie wir es in den ganzen Texten der Apostelgeschichte gelesen haben, all das Mühen und Arbeiten im Rahmen dieses Satzes total sinnlos ist. Es wird nicht funktionieren, wenn wir selbst etwas versuchen zu machen. Aus unserer Fähigkeit, mit unseren Mitteln auf uns beschränkt, dann brauchen wir gar nicht an den Start zu gehen. Das wird nicht funktionieren. Aber so wie wir es in 1. Korinther 3, Vers 6 lesen, so haben wir auch diesen Visionssatz gedacht. Ich lese den Vers vor. 1. Korinther 3, Vers 6 schreibt Paulus: Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Paulus sagt, er hat einen Teil getan, dann gab es da noch einen anderen Mann, den Apollos, der hat seinen Teil getan, aber das Wachstum, das Eigentliche, das Wichtige, das, warum alle aktiv sind, das haben sie nicht mit ihrem Beitrag getan, sondern das hat Gott geschenkt. Er hat das gebraucht, was die anderen gemacht haben und Wachstum geschenkt. Er greift also dieses Bild aus der Landwirtschaft auf und sagt, wir alle sind an diesem Ernteprozess beteiligt. Aber dass es überhaupt funktioniert, liegt nicht an meinem Einsatz, sondern an unserem Gott. Er ist der Einzige, der Wachstum schenken kann. Aber er will es auch. Und deshalb gebraucht er jeden Einzelnen, der sich einsetzt in diesem Ernteprozess und schenkt dann Wachstum. Und dieses Verhältnis, das wollen wir auch als Grundlage für unseren Visionssatz nehmen. Dass wir auf der einen Seite ganz klar wissen, was wir wollen, wo wir hinwollen, was unser Ziel ist. Dass wir auch ganz klar wissen, was wir tun wollen, nämlich geistlich stark zu werden und andere Menschen zu neuen Nachfolgern Jesu zu machen. Aber mit dem Bewusstsein, dass wir abhängig sind von unserem Gott. Dass er derjenige ist, der Wachstum schenkt, der Gelingen schenkt, der die Realisierung dieser Vision überhaupt erst möglich machen kann. Und dann werden wir in den nächsten Jahren sehen, wie Stück für Stück diese Vision Wirklichkeit wird. Dieser Traum Realität wird. Und wir als Gemeinde geistlich gestärkt werden und Menschen dazukommen, weil sie merken, hey, hier gibt es etwas, was mir bis jetzt gefehlt hat. Und ich habe in der Vorbereitung auf diese Predigt natürlich einige Texte der Apostelgeschichte gelesen. Ein paar habe ich jetzt mitgebracht, ihr habt sie auch gehört. Aber als ich mir die Apostelgeschichte nochmal vorgenommen habe, war ich total bewegt und berührt von dieser Beschreibung der ersten Gemeinde. Das, was dort passiert ist, ist unglaublich. Hier eine öffentliche Predigt, da ein Wunder, dort Gemeinschaft von Menschen, die einfach zusammenkommen und alles teilen, was sie haben. Und es hat dazu geführt, dass die Menschen im Umfeld aufmerksam wurden, erstaunt waren und dabei sein wollten. Und all das hat dazu beigetragen, dass eine neue, lebensverändernde Gemeinschaft entstanden ist. Eine Gemeinschaft, die keinen der Menschen, die Teil dieser Gemeinschaft geworden sind, so gelassen hat, wie er vorher war. Weil es auch niemand wollte. Jeder wollte Teil dieser Veränderung, dieser neuen Gemeinschaft sein, weil sie gemerkt haben, da ist etwas hinter dieser Gemeinschaft, was all unser Denken übersteigt. Und das will ich. Ich will Teil davon sein. Und genau so ging es mir, als ich das gelesen habe. Ich habe gesagt, ich will Teil so einer Gemeinde sein. Ich will Teil davon sein, wo Gott aktiv ist. Das ist der Grund, warum ich Pastor geworden bin, weil ich genau von so einer Gemeinde Teil sein möchte. Einer Gemeinde, wo Menschen Jesus begegnen und aus dieser Begegnung in eine Beziehung mit ihm treten, die ihr Leben einfach verändert, bereichert und an eine Stelle bringt, die sie sich vorher niemals hätten vorstellen können. Teil einer Gemeinde, wo Menschen, die verletzt sind, hinkommen können und Heilung erfahren. Wo Menschen, die hoffnungslos sind, neue Perspektive gewinnen, weil sie merken, da gibt es einen Jesus, der möchte für mich da sein. Der möchte mir helfen, der möchte Teil meines Lebens sein. Und ich möchte Teil einer Gemeinde sein, wo Menschen ihre Fähigkeiten und ihre Stärken entdecken und diese dann im Reich Gottes einsetzen und ihren Platz finden. Den Platz, den Gott für sie und für sie allein vorbereitet hat. Und sie so gemacht hat, wie sie sind, damit sie genau an diesen Platz passen. Für so eine Gemeinde möchte ich meine ganze Lebensenergie aufgeben. Da möchte ich mich investieren. Da möchte ich Teil von sein. Das ist mein Traum. Das wünsche ich mir für unsere Gemeinde. Das ist das, was wir im Neuen Testament bei der ersten Gemeinde in Jerusalem sehen. So hat Gott sich damals Gemeinde gedacht. Und in ähnlicher Weise, nicht in den gleichen Formen, aber mit der gleichen Kraft, mit der gleichen Energie, möchte er heute unsere Gemeinde gebrauchen, um in dieser Stadt und in unseren Umfeldern aktiv zu sein. Das ist sein Traum. Das ist seine Vision, die er über seine ganze Gemeinde gestellt hat. Und er segnet diese Vision, wenn sich seine Gemeinde unter dieses Dach stellt. Und das wollen wir mit unserer Vision tun. Einen Teil davon herausgreifen und unseren Platz als FEG Heidelberg in dieser Vision finden. Ich bin davon überzeugt, dass unsere Vision in den nächsten Jahren dazu beitragen wird, dass genau dieser Traum Realität wird. Dass eine lebensverändernde Gemeinschaft entsteht, wo niemand so bleibt, wie er ist. Weil wir merken, da gibt es etwas, was all das, was wir gerade erfahren und kennen, übersteigt. Und das möchte ich. Ich möchte Teil von dieser Gemeinschaft sein. Lasst uns ab jetzt dafür beten, dass Gott uns segnet und führt auf diesem Weg hin zu diesem Traum. Lasst uns alles dafür tun, damit das Realität wird. Es liegen ganz viele Ideen auf dem Tisch. Wir haben ja in verschiedenen Runden und bei der Zukunftswerkstatt über diesen Satz sinniert und es ist vieles gewachsen. Vieles ist da, aber wir können natürlich nicht alles machen. Wir brauchen Weisheit von unserem Gott, um zu sehen, was bereitet er gerade vor, damit wir das dann angehen, weil darauf sein Segen liegt, weil das der Weg ist, den er für uns vorbereitet hat. Lasst uns dafür beten, dass wir diesen Weg sehen und finden und dann auch wissen, wie wir ihn umsetzen sollen. Lasst uns jetzt gemeinsam ein Lied singen, das genau das zum Ausdruck bringt. Diesen Wunsch, dass Gott eine lebensverändernde Gemeinschaft gründet, die bei mir ansetzt, bei meinem ganz persönlichen Leben, aber dann unsere Gemeinde erfasst und über unsere Gemeinde hinaus unsere Stadt und unser Umfeld. Dieses Lied haben wir schon etwas länger nicht mehr gesungen, aber viele von euch kennen das. Wenn ihr dieses Lied zu eurem Gebet machen wollt, dann singt einfach laut mit oder leise und macht genau diesen Text zu eurem Gebet, damit wir anfangen, hier und heute diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Amen.